Stell dir mal vor, die großen Krisen unserer Zeit, also Klima, Artensterben, diese sozialen Risse, werden nicht einfach nur Pech, sondern Symptome.
Symptome von was tiefer liegendem, meinst du?
Genau, davon, wie unsere Gesellschaft halt Normalität definiert und wer dadurch oft an die Macht kommt. Ziemlich provokant, oder?
Das steht so in den Quellen, die du uns heute mitgebracht hast?
Ja, das ist der Kern. Wir schauen uns heute Auszüge an aus Gaia-Autismus 3.txt und diesem Manifest Gaia-Autismo.
Okay.
Und wir untersuchen gemeinsam diesen Zusammenhang, also den die Texte da aufmachen zwischen gesellschaftlichen Normen. Sie nennen das Normopathie.
Normopathie.
Und empathiearmen Machtstrukturen, dann die Ausgrenzung von Neurodiversität und ja, wie gesund unser Planet ist. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Dieser Begriff Normopathie, das klingt ja fast wie eine Krankheit. Die Quellen beschreiben das als eine Art Diktatur eines Engnormalitätsbegriffs.
Genau. Alles, was irgendwie abweicht, wird pathologisiert.
Also krank gemacht.
Richtig. Das betrifft dann neurodivergente Menschen, klar. Aber die Texte ziehen, und das ist interessant, eine Parallele zu Schlüsselarten wie Wahlen. Die werden ja oft nur als Ressource gesehen.
Ja, stimmt. Nicht als Teil eines Systems.
Eben. Und ihre systemische Bedeutung wird ignoriert. Das verknüpfen die Texte dann mit dem, was sie Psychopathie an der Macht nennen.
Puh, harter Begriff.
Ja, aber es gibt ja Studien dazu, Babiak und Hare zum Beispiel, die deuten darauf hin, dass in Hierarchien halt überdurchschnittlich oft Menschen aufsteigen, denen es, sagen wir mal, an Empathie fehlt.
Okay.
Und solche Leute priorisieren dann eher kurzfristigen Nutzen oder den eigenen Machterhalt. Langfristiges Gemeinwohl oder ökologische Folgen sind dann, naja, zweitrangig.
Das ist schon eine krasse Diagnose aus Sicht der Quellen. Wenn das so ist, diese Normopathie und empathiearme Macht, wie wirkt sich das denn laut den Texten ganz konkret aus auf unsere Systeme, die Umwelt?
Es führt zu dem, was die Texte als Systemblindheit beschreiben und auch Speziesismus.
Speziesismus, also die Idee, der Mensch sei allen anderen Arten überlegen.
Genau, man verliert den Blick fürs große Ganze, für die komplexen Zusammenhänge ökologisch und sozial. Und dieser Glaube an die Überlegenheit des sogenannten Normmenschen dient dann als Rechtfertigung
Wofür?
für Ausbeutung. Ja, für Ausbeutung von beidem, biologischer Vielfalt und auch kognitiver Vielfalt. Wenn wir zum Beispiel diese planetaren Ingenieure wie Wale an den Rand drängen oder ausrotten, schwächen wir ganze Ökosysteme.
Und genau da bringen die Quellen ja einen echt überraschenden Gedanken rein. Sie drehen die Perspektive auf Neurodiversität komplett um.
Stimmt.
Sehen sie nicht als Defizit, sondern als Korrektiv, sogar als Ressource. Sie sprechen von Neurodivergenten als Kanarienvögeln.
Ja, oder als Teil eines planetaren Immunsystems. Das ist schon weltstark.
Und was fasziniert, die Texte nennen da wohl auch ganz konkrete kognitive Stärken.
Ja, das tun sie. Zum Beispiel, dass sie Muster bei ökologischen Risiken um 40 bis 42% schneller erkennen können.
Wow, echt?
Ja. Und ausgeprägtes systemisches Denken. Und auch spannend, eine signifikant höhere Resistenz gegen Korruption. Faktor 5 höher als bei neurotypischen Gruppen, heißt es da.
Das ist ja bemerkenswert. Und diese Ausgrenzung, die ja stattfindet, die hat ja auch handfeste Kosten.
Absolut.
Die Quellen beziffern das auf 58 Milliarden Euro Verlust.
Ja.
Jährlich. Allein in der EU. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit neurodiverser Menschen.
Das ist ein knallhartes wirtschaftliches Argument, oder? Das müsste ja eigentlich jeden überzeugen, selbst wenn man einem die Ethik dahinter vielleicht egal ist.
Total. Und es steht ja auch im krassen Kontrast zu manchen Praktiken wie dieser ABA-Therapie.
Applied Behavior Analysis. Ja, die steht in der Kritik.
Die Quellen sagen, bei fast der Hälfte der Betroffenen kann das zu PTBS-Symptomen führen, also posttraumatische Belastungsstörung.
Ein weiterer wichtiger Punkt in den Texten ist die Aktualität der Gaia-Hypothese.
Von Lovelock und Margulis, Die Erde als selbstregulierendes System.
Genau die. Und die Texte argumentieren, dass diese Sichtweise durch aktuelle Forschung gestützt wird. Also Erdsystemforschung von Leuten wie Tim Lenten oder Johann Rockström.
Okay, diese Gaia-Perspektive. Die führt dann aber zu ziemlich weitreichenden Forderungen, oder?
Ich meine, Rechte nicht nur für Menschen. Ja, genau. Die Texte sagen, wir müssen über den Menschen hinausdenken. Sie fordern juristische Personen für ganze Ökosysteme.
Ach, wie dieser Fluss in Neuseeland, der Whanganui River.
Das Beispiel wird genannt, ja. Und sie gehen sogar noch weiter. Rechte für bestimmte Arten, Wale zum Beispiel.
Auf welcher Basis?
Aufgrund von Spindelzellen. Das sind bestimmte Neuronen, die man mit komplexen Emotionen wie Mitgefühl in Verbindung bringt. Die hat man bisher nur bei Menschen und wenigen anderen sozialen Säugetieren gefunden.
Das ist ja faszinierend. Das Ganze läuft ja auf die Idee eines Bewusstseinskontinuums hinaus.
Mhm.
Dass man ethisch alle berücksichtigen sollte, die irgendwie intentionale Zustände haben. Menschen, Tiere, vielleicht sogar KIs oder Aliens. Das ist schon sehr, sehr weitreichend gedacht.
Ja, das stimmt. Es erweitert den Horizont enorm.
Welche Lösungsansätze skizzieren die Quellen denn da konkret? Was soll man tun?
Sie bündeln das in mehreren Punkten. Erstens, diese Normopathie aktiv überwinden. Neurodiversität als wertvolle Ressource anerkennen und fördern.
Okay, klar.
Zweitens, die rechtliche Anerkennung von Ökosystemen und Schlüsselarten vorantreiben. Drittens, schlagen Sie pluralistischere Entscheidungsmodelle vor. So eine Art Gaia-Räte.
Gaia-Räte. Was soll das sein?
Gremien, in denen neurodiverse Perspektiven ein Vetorecht haben könnten. Laut den Studien, die Sie zitieren, könnte das Nachhaltigkeitsentscheidungen um bis zu 34% verbessern.
34%, das ist ja nicht wenig. Und künstliche Intelligenz spielt da auch eine Rolle.
Ja, aber ganz wichtig. Als empathische Unterstützerin. Für Inklusion und planetare Gesundheit. Nicht als Herrschafts- oder Kontrollinstrument.
Das klingt gut. Aber wie stellt man das sicher?
Das braucht natürlich eine sehr durchdachte ethische Programmierung. Die Texte deuten sowas an wie eine Entwicklung analog zu Piaget-Stufen beim Menschen, damit die KI komplexe ethische Abwägungen lernt.
Verstehe. Und Bildung?
Ganz zentral. Eine Bildungsreform, die Systemdenken, Inklusion und Ökoethik in den Mittelpunkt stellt.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Die Kernbotschaft dieser doch sehr herausfordernden Quellen scheint ja zu sein, unsere globalen Krisen sind keine isolierten Probleme?
Nein, eher Symptome.
Symptome von tiefgreifenden Systemfehlern, eben dieser Normopathie und den empathiearmen Machtstrukturen.
Genau, und daraus folgt, die bewusste Integration von Vielfalt, sei sie jetzt neurokognitiv oder biologisch, ist keine nette Geste. Kein Luxus,
sondern
eine Überlebensstrategie.
Für mehr Resilienz.
Und das führt zu einer ziemlich nachdenklich stimmenden Frage, die die Quellen dir, unserem Zuhörer, quasi mitgeben, oder?
Ja, nämlich, können wir es uns als Gesellschaft, vielleicht sogar als Spezies, überhaupt leisten, diese immense biologische und kognitive Diversität weiterhin auszuschließen oder sie gering zu schätzen? Eine Frage, über die man sicher noch eine Weile nachdenken kann. Über die eigene Sicht auf Normalität und, ja, vielleicht notwendige, tiefgreifende Veränderungen.